Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Liebe Hörer, ganz herzlich willkommen. Ich bin Christina Arnold von der deutschen Redaktion 5 Kirchen aus Ungarn. Sie hören das Funkmagazin, die Gemeinschaftssendung von Funkforum. Diese Vereinigung der deutschen Redaktionen in Mittel- und Osteuropa ist inzwischen 20 Jahre alt geworden und die Kollegen im Verein arbeiten jeden Monat gemeinsam an einer Sendung für Sie. Diese fast einstündige Sendung hören Sie in der kommenden Stunde mit folgenden Themen. Funkforum feierte in Hermannstadt am vergangenen Wochenende den 20. Geburtstag des Vereins. Über die Arbeit von FUEN hören Sie heute bei uns auch. Die Städtepartnerschaft zwischen Temeswar und Karlsruhe feierte das 30-jährige Jubiläum. Der Deutsche Bundestag vergibt jährlich ein internationales Parlamentsstipendium. Über die Heimattage der Banater in Temeswar im kommenden Jahr hören Sie heute auch eine Vorschau. Und der Kindergarten von Landschuk in der Branau wurde in die Trägerschaft der örtlichen deutschen Selbstverwaltung übernommen. Und über den Weihnachtsmarkt in Hermannstadt hören Sie heute auch ausführlich. Das sind die Themen für die kommenden 50 Minuten.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Der deutschsprachige Medienverein Funkforum besteht seit 20 Jahren und vertritt die gemeinsamen Interessen von Radio-, Fernseh- und Zeitungsredakteuren, die in deutscher Sprache in Rumänien und Ungarn berichten. Seit 20 Jahren gibt es einen regen Erfahrungs- und Beitragsaustausch, gemeinsam durchgeführte Fortbildungsprojekte für Mitglieder und Nachwuchsjournalisten. Zu den wichtigsten Förderern des Vereins zählen das Institut für Auslandsbeziehungen IFA Stuttgart, das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien, die Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg und der Verband der Branauer Deutschen Selbstverwaltungen. Die Vertreter deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn haben sich letztes Wochenende in Hermannstadt zum Jahrestreffen des Medienvereins Funkforum getroffen. Mit Alois Kommer, dem Vorsitzenden des Funkforums, hat Christina Molnar gesprochen.
Der Verein wurde 2001 gegründet. Ich bin 2003 dazugestoßen im Herbst als ganz, ganz junger, wilder Radioreporter. Damals waren natürlich die Bedingungen ganz anders. Weder Rumänien noch Ungarn noch die umliegenden Länder waren in der Europäischen Union. Es war viel schwieriger, an Fördermittel zu kommen, beziehungsweise war es nicht so einfach, Fortbildungen, internationale Fortbildungen zu halten. Und in diesem Sinne war so ein Verein natürlich was Bahnbrechendes, was ganz, ganz Besonderes. Ja, ich glaube, wir können stolz sein, dass es uns auch nach 20 oder über 20 Jahren immer noch gibt.
Was ist in diesen Jahren gelungen im Bereich der Zusammenarbeit zwischen den Redaktionen? Was ist das, was dieser Verein erreicht hat?
Es gibt weiterhin gemeinsame Formate fürs Radio, also eine Gemeinschaftssendung, eine Radiosendung, die von den Mitgliedsredaktionen erstellt wird, einmal im Monat, das Funkmagazin. Früher gab es auch monatlich eine Wunschmusiksendung, die gibt es inzwischen aber nicht mehr, weil ich glaube, auch die Zuhörer haben schon andere Möglichkeiten, sich gegenseitig alles Gute zum Geburtstag oder zum Namenstag zu wünschen, beziehungsweise war das ziemlich schwierig, das international zu gestalten, auch mit den Mitgliedsredaktionen aus Ungarn. Worauf wir noch sehr stolz sind, das ist natürlich unsere Medienplattform, funkforum.net. Auf dieser Homepage können die Mitgliedsredaktionen ihre Beiträge hochladen und inzwischen hat sich diese Plattform zu einem zeitgeschichtlichen Archiv entwickelt. Da kann man wirklich Radiobeiträge, Zeitungsbeiträge der letzten über 15 Jahre finden. Das ist ebenfalls was ganz Besonderes. Wir haben ja versucht, immer wieder uns weiterzubilden, Fortbildungen für die Mitglieder anzubieten, sei es im Bereich Radiojournalismus oder neue Medien, Social Media, wie wir uns halt den neuen Anforderungen auch stellen können, wie wir damit umgehen können, wie wir die Sendungen, die klassischen Inhalte noch weiter verbreiten können an die die größere Öffentlichkeit damit kommen können. Wir haben sehr, sehr viele Jugendprojekte gemacht. Eine Zeit lang lief das sogenannte Pausenradio-Projekt in den 2000er Jahren wirklich noch als klassisches Pausenradio mit Equipment, mit Lautsprechern, mit Mikros, mit Kabeln überall in den Schulen. Inzwischen hat sich das eher ins Online verlagert, aber weiterhin gibt es als Funkforum-Projekt Jugendarbeit, Jugendmedienarbeit und es werden auch Jugendsendungen in Temeswar von unserer Kulturmanagerin erstellt.
Die Mitglieder des Funkforum-Vereins sind Redaktionen oder Redaktionsmitglieder, Mitarbeiter aus Ungarn und Rumänien zurzeit, die deutschsprachige Presse oder Radio machen. Was sind überhaupt die Gemeinsamkeiten zwischen diesen unterschiedlichen Redaktionen?
Die Gemeinsamkeit ist natürlich die deutsche Sprache. Unser Wunsch bzw. unsere Pflicht auch, die deutsche Gemeinschaft, die deutsche Minderheit zu stärken, der deutschen Minderheit zu dienen, sie zu informieren, sie zu bilden, sie zu unterhalten. Aber auch die Probleme waren bzw. sind ähnlich, mit denen wir zu kämpfen haben. Personalmangel oder Ausstattungsmangel oder Probleme bei den Ausfahrten. Auf jeden Fall ist eine Vernetzung in vieler Hinsicht sehr nützlich, nicht nur weil wir uns besser kennengelernt haben oder weiterhin auch besser kennenlernen können, sondern auch weil uns so vielleicht besser oder eher bewusst wird, dass auch andere ähnliche Probleme haben, wie zum Beispiel eine Redaktion in Rumänien und gemeinsam sind wir, glaube ich, auch stärker.
Sie hörten einen Beitrag über das Jubiläum von Funkforum. 20 Jahre ist die Gemeinschaft nun geworden.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Um ein Treffen einer Gemeinschaft geht es auch in den folgenden Minuten. Die 31. Jahrestagung der Fuhren Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten, AGDM, fand vom 6. bis zum 9. November in Berlin statt. Laut Pressemitteilung standen drei wichtige Themenbereiche im Mittelpunkt der Tagung, und zwar Finanzierung, politische Entscheidungen und Umgang mit Konflikten. Angereist waren 37 Vertreter deutscher Minderheiten aus 17 Ländern Europas und Zentralasiens, von Polen über Bosnien und Herzegowina bis nach Kirgisistan. Mit dem Vorsitzenden des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Dr. Paul-Jürgen Pohr, sprach Gabi Mesei von Radio Neumarkt.
Wir waren zu dritt, es waren nur unsere Jugendvertreter, der Sebastian Arion und unser Geschäftsführer Benjamin Joja. Es war eine übliche Tagung. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir in dieser neuen politischen Konstellation neue Partner finden. Denn in Deutschland und auch im Inland sind die deutschen Partner alle neu. Es ist die neue Ampelregierung, es ist der neue Bundestag, BMI ist frisch besetzt, unser direkter Ansprechpartner Auswärtiges Amt ist frisch besetzt. Und da ist es sehr wichtig, dass wir solche Gelegenheiten nutzen, um in dieser neuen Konstellation Ansprechpartner zu finden. Dasselbe gilt auch für die deutschen Partner im Inland. Die Botschaft ist neu besetzt, die beiden Konsulate sind neu besetzt, die politischen Stiftungen sind alle praktisch frisch besetzt. Und das haben wir dann auch genutzt. Und ich hatte zum Beispiel die Gelegenheit, mit Herrn Professor Helge Braun zu sprechen. Er ist der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bundestag. Und jetzt diese Tage wird der Haushalt für 2023 verabschiedet. Gerade heute ist eine wichtige Sitzung. Und das gilt für unsere Lehrer an muttersprachlichen Schulen. Dieser Zuschuss, der zweimal im Jahr bezahlt wird, der kommt über diesen Haushaltsausschuss. Und das wurde vor etwa 6 Jahren auf Initiative von Martin Botesch mit dem damaligen Aussiedlerbeauftragten Dr. Christoph Bergner ins Leben gerufen. Der hat als Abgeordneter eine Delegation aus dem Haushaltsausschuss nach Rumänien gebracht und die waren begeistert von dem, was sie hier vorgefunden haben und haben damals etwa 1 Million Euro pro Jahr bewilligt. Dieses, wie bekannt, wurde dann ausbezahlt, absolut transparent, über Botschaft, Saxonia-Stiftung und so weiter. Und alle Lehrer, die an unseren Schulen unterrichten haben, zweimal im Jahr eine Prämie bekommen. Der Beweis, dass auch in den Augen des Bundestages dieses Geld sehr gut angelegt war, ist diese Summe von Jahr zu Jahr gestiegen. 1,2 und von vorigen Jahr auf 1,4 Millionen Euro pro Jahr. Leider haben wir heuer nur die Hälfte bekommen, etwa 700.000 Euro. Die Erklärung war, das kam im Juli, dass das erste Halbjahr ja vorüber sei. Nun ist es möglich, dass das nur irgendwelche bürokratische Beamten, die keine Ahnung haben, was mit diesem Geld ist, gesagt haben, wir sind schon im Juli, also zahlen wir nur das zweite Halbjahr. Oder aber es kann eine prinzipielle Kürzung sein. Dem wird Herr Professor Vorsitzender des Haushaltsausschusses Braun nachgehen. Wichtig, aber noch wichtiger für uns ist aber das nächste Jahr. Ich habe ihn auch eingeladen, er soll selber dazu gesagt, nächstes Jahr mit noch 2, 3 Mitgliedern aus dem Haushaltsausschuss zu kommen und sich hier vor Ort zu überzeugen, dass es wirklich gut angelegtes Geld ist. Und für uns sind die deutschsprachigen Schulen, die muttersprachigen Schulen vital, nicht nur sehr wichtig. Wenn zum Beispiel die Lehrer weiter abwandern, aus den bekannten Gründen, wegen kleinen Gehältern, dann haben wir in einigen Jahren weniger deutschsprachige Klassenzüge, vielleicht weniger deutschsprachige Schulen, in einigen Jahren weniger deutschsprachige Kinder und Jugendliche. Und an dem leidet letztendlich auch die deutsche Wirtschaft hier vor Ort, denn die wollen nicht nur gut ausgebildete Fachkräfte, sondern nach Möglichkeit auch Deutschsprechende. Und das wird in Deutschland hoffentlich auch in diesem Jahr verstanden. Jeder Ansprechpartner war sehr positiv uns gegenüber, aber er ist zwar Vorsitzender, aber es entscheiden dort auch andere Faktoren. Das war ein Beispiel für Suche nach neuen Partnern, vielleicht das für uns Positivste. Wir hatten Begegnungen im Bundestag, wir hatten verschiedene Arbeitsessen, außer den internen Problemen der AGDM. Es waren Neuwahlen, wir haben einstimmig Herrn Bernhard Gaida wiedergewählt als Sprecher der AGDM auch für die nächsten 3 Jahre. Und als Jugendsprecher die Hanna Klein aus Kroatien, vertritt die deutsche Minderheit aus Kroatien. Bernhard Gaida, wie bekannt, die deutsche Minderheit aus Polen. Es war eine übliche Tagung und sage ich guten Resultat.
Ich habe mir ein bisschen das Programm angeschaut, durchgelesen. Welche waren die Highlights des Programms?
Ja, die Gespräche im Bundestag auf alle Fälle. Wir versuchen mit allen Fraktionen, die vertreten sind, außer AfD, ins Gespräch zu kommen. Und vor allem die, die jetzt an der Führung sind, also die Ampel, Sozialdemokraten, Freidemokraten und Grüne.
Am 7. und 9. November fand außerdem, wie Sie schon erwähnt haben, eine interne AGDM-Arbeitssitzung statt. Welche wichtigen Leitlinien für die Zukunft wurden festgelegt?
Im Prinzip weiter so machen wie bisher. Also die Interessen der deutschen Minderheiten, das ist ja bekanntlich, gibt es deutsche Minderheiten in 25 Ländern in Europa und Asien, also von Dänemark bis Kirgisistan oder Kirgisien. Und von diesen war auch ein Großteil vertreten. Wir waren 37 Vertreter aus 17 Ländern.
Gibt es ein Jugendprogramm für die jugendlichen Angehörigen deutscher Minderheiten aus diesen Ländern?
Ja, die auch für uns alle in diesen Minderheiten, in diesen Verbänden ist die Jugendarbeit sehr wichtig. Auch für uns im Forum. Wir hatten bei der letzten Vertreterversammlung am vorigen Freitag, genau vor einer Woche, einen wichtigen Punkt auf der Tagesordnung, nämlich die Jugendarbeit. Und diese muss ein wenig aktiviert werden. Es ist nun leider so, dass die Generationen, die den Kommunismus erlebt haben, wie meine Generation, es gewohnt war, patriotische Arbeit zu leisten. Ob man wollte oder nicht, man musste gehen, Rüben klauben oder Kartoffeln oder was weiß ich. Und keiner hat gemurrt. Die jetzige Generation, ich will nicht verallgemeinern, aber viele dieser Generation, wenn man ihnen etwas Ehrenamtliches anbietet, dann fragen sie, ja, was habe ich davon? Oder wie viel verdiene ich dabei? Und in diesem Sinne müssen wir die Jugendarbeit auch finanziell ein wenig besser unterstützen als bisher.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Seit 30 Jahren gibt es eine erfolgreiche Städtepartnerschaft zwischen Temeswar in Rumänien und Karlsruhe in Deutschland. Anlässlich dieses 30-jährigen Jubiläums befand sich am vergangenen Wochenende eine offizielle Delegation aus Karlsruhe unter der Leitung des Oberbürgermeisters Dr. Frank Mentrup in Temeswar. Unsere Kollegin Hannelore Neurohr von Radio Temeswar führte folgendes Gespräch mit Dr. Frank Mentrup, dem Oberbürgermeister von Karlsruhe.
Herr Oberbürgermeister, welchen Grund hat Ihr Besuch in Temeswar? Wir sind ja jetzt seit 30 Jahren befreundet. Es gibt eine erfolgreiche Städtepartnerschaft. Das haben wir bei einem kleinen Festakt in Karlsruhe schon Anfang Mai gefeiert. Da war eine Delegation aus Timișoara da. Und jetzt feiern wir heute diese 30 Jahre Freundschaft in Timișoara. Und wir bereiten uns jetzt mit dieser Delegation auch auf die europäische Kulturhauptstadt, die im nächsten Jahr ja hier stattfindet, vor und bringen unsere Beiträge ein.
Was steht auf Ihrer Besuchsagenda?
Ja, zum einen, dass wir Orte suchen, wo wir mit unserer Medienkunst dann im nächsten Jahr hier in Timișoara auch vor Ort präsent sein können. Wir wollen wieder auch Kontakte aufnehmen unseres Jugendorchesters mit einem Orchester in Timișoara. Wir wollen wieder Schulkontakte wieder neu aufbauen. Und es gibt auch ein Fußballspiel heute, ein Freundschaftsspiel zwischen den alten Herren unseres Karlsruher Sportclubs und einer entsprechenden Fußballmannschaft hier vor Ort.
Vielleicht ein paar Projekte, die in den letzten drei Jahrzehnten zwischen Temeswar und Karlsruhe entwickelt wurden.
Also es gab eine tiefe Freundschaft zwischen unserem Jugendorchester und einem Orchester aus Timișoara. Musikerinnen und Musiker dieses Orchesters haben auch 2015 etwa bei unserem großen Stadtgeburtstag in einem internationalen Jugendorchester mitgespielt. Das war ein ganz toller Moment. Wir haben regelmäßige Freundschaftsspiele von Fußballmannschaften. Wir haben einen Austausch vor allem auch mit dem Nikolaus-Lenau-Lyzeum. Es gibt seit über 20 Jahren eine Kooperation zwischen unserer Technischen Universität und der Polytechnischen Hochschule hier. Es gibt auch einen Doppelstudiengang, wo man beide Abschlüsse sowohl für Karlsruhe als auch für Timișoara erreichen kann. Und so gibt es ganz viele einzelne Projekte, die manchmal Höhen haben, manchmal Tiefen haben, aber wir wollen versuchen, die alle in einem großen Bündel wieder mit in die Zukunft zu nehmen.
Gibt es vielleicht auch konkrete Projekte für das nächste Jahr 2023, wenn Temeswar europäische Kulturhauptstadt wird?
Also wir haben einen Medienkünstler dabei, Jonas Denzel, der jetzt gerade schon mit den Kulturexperten aus Timișoara durch die Stadt fährt, der bekannt ist für große Medienilluminationen an Häuserwänden, auch mit Illuminationen, an denen auch die Passanten partizipativ teilnehmen können. Und das wird mit mehreren Beiträgen durch ihn ein konkretes Projekt auch im Rahmen der Kulturhauptstadt sein.
Welche Rolle spielen die Banater-Schwaben, die ausgewanderten Banater-Schwaben, die heutzutage in Karlsruhe leben?
Die spielen eine ganz große Rolle, weil sie fest im Kulturleben der Stadt Karlsruhe verankert sind. Und eine der wenigen Landsmannschaften sind aus den ehemaligen deutschen Siedlungsgebieten, die auch diese Tradition an die Jugend weitergegeben haben. Also wir haben einen ganz starken Chor, wir haben eine ganz starke Tanzgruppe von Kindern und Jugendlichen in Karlsruhe mit den Banater-Traditionen. Und die Banater-Schwaben in Karlsruhe waren es ja auch, die ursprünglich diese Städtefreundschaft mit Timișoara vorbereitet haben, weil sie sofort wieder Kontakt zu ihren Heimatregionen aufgenommen haben, insbesondere mit der kleinen Gemeinde Billet. Zwischen Timișoara und der ungarischen Grenze gibt es regelmäßige Kontakte. Ich war dort auch schon mehrere Male. Es gibt dort ein kleines Museum und es gibt vor allem auch auf der zwischenmenschlichen Ebene einen ganz regelmäßigen Austausch. Und der Vorsitzende der Banater Schwaben aus Karlsruhe ist ja heute auch Teil der Delegation. Er selber hat als kleiner Junge seinen Vater begleitet, als hier das Philharmoniegebäude zum Kino umgebaut wurde. Und die haben damals die Fliesen gelegt. Und er ist hier in Timișoara zur Schule gegangen. Und so gibt es ganz viele menschliche Beziehungen zwischen Karlsruhe und Timișoara auf der Ebene der Migrationsgeschichte der Banater Schwaben.
Welche persönlichen Eindrücke haben Sie jetzt in Temeswar gesammelt?
Ich bin völlig begeistert davon, dass doch viele Baustellen jetzt weg sind und dass die Stadt in einem neuen Glanz dasteht, auch wie viele dieser ganzen historischen Baudenkmäler jetzt restauriert worden sind und mit welcher Agilität und mit welcher Begeisterung man sich auf die Kulturhauptstadt im nächsten Jahr vorbereitet, wie man es auch schaffen möchte, hier ganz viele Initiativen der verschiedenen kulturellen Szenen in der Stadt mit zu beteiligen, ohne dass das völlig zentralistisch von oben runter entschieden wird. Das beeindruckt mich sehr und ich freue mich sehr darauf, dass wir schon Mitte Februar wieder hier sein werden, wenn die Kulturhauptstadt eröffnet wird.
Sie haben noch ein kleines Geschenk mitgebracht für das Bürgermeisteramt hier in Temeswar. Worum geht es denn?
Ja, ich habe eine Keramikfigur mitgebracht, die das Bambi zeigt. Bambi ist ja ein Rehkitz und das ist das Original Bambi, das der Medienpreis, der vor allem in den 60er und 70er Jahren in Deutschland ganz wichtig war. Ein nationaler, ein internationaler Medienpreis, der ganz bedeutende Künstler und auch Stars aus Amerika etwa ausgezeichnet hat und nach Karlsruhe gebracht hat. Das ist für Karlsruhe und seine Geschichte von großer Bedeutung, weil man hat zum ersten Mal Anfang der 60er Jahre damit gemerkt, dass man auch eine internationale Stadt sein kann und nicht nur eine deutsche Stadt, die irgendwie wieder aus Ruinen aufgebaut werden musste. Und ich übergebe das als Zeichen der Bedeutung von Tradition und Kunsthandwerk, denn es ist bei uns in der alten Keramikmanufaktur hergestellt. Ich übergebe das aber auch als Glücksbringer für das nächste Jahr, wo man ja auch international eine ganz große Rolle als Kulturhauptstadt spielen wird.
Werte Hörer, das war ein Gespräch über die 30-jährige Partnerschaft zwischen Temeswar und Karlsruhe.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Der Deutsche Bundestag vergibt jährlich das internationale Parlamentsstipendium an 120 politisch interessierte junge Hochschulabsolventen aus 50 Nationen, die sich in ihren Heimatländern für demokratische Grundwerte engagieren wollen. Herzstück des IPS ist eine dreimonatige Mitarbeit bei einem Mitglied des Bundestages. Dazu werden sie im Sommersemester als Studierende an der Humboldt-Universität zu Berlin und auf Wunsch auch als Nebenhörer an einer anderen Universität eingeschrieben. In den vergangenen Tagen fand das Auswahlverfahren in Bukarest statt für rumänische und bulgarische Anwärter. Mit dabei war auch Dr. Hendrik Hoppenstedt, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Meine Kollegin Monika Strava von Radio Bukarest traf Dr. Hendrik Hoppenstedt bei einem Stehempfang in Bukarest.
Es ist immer ein großes Privileg, so talentierte und engagierte junge Leute kennenzulernen. Und es ist dann immer im Nachgang sehr, sehr schwierig, weil die Plätze ja auch nur begrenzt und limitiert sind, dann wirklich auszusuchen, weil es hätten eigentlich fast alle verdient, diesen Platz zu bekommen.
Womit haben die Kandidaten gepunktet? Vor allem die, die das Stipendium bekommen haben.
Also noch sind wir nicht ganz entschieden, wer es bekommen hat. Und das werden wir heute Abend oder morgen früh festlegen. Aber vor allen Dingen ist natürlich Voraussetzung ein sehr gutes Deutsch, weil es wird ja richtig dann im Parlament auch im Deutschen Bundestag gearbeitet werden. Und ich muss sagen, ich war hochgradig beeindruckt über die wirklich profunden Deutschkenntnisse. Die konnten alle nahezu akzentfrei und perfekt Deutsch sprechen. Dann gehört dazu, dass man auch ein gewisses politisches Interesse und Verständnis hat. Denn man arbeitet dann im Parlament. Und die Idee ist ja auch, dass wenn man dann in sein Heimatland zurückkehrt, auch ein bisschen das, was man im Deutschen Bundestag erlebt hat, auch sozusagen als Ideen mit in sein Heimatland dann zurücknimmt. Nicht, dass wir in Deutschland alles besser machen würden oder besser könnten, aber so wie wir daran interessiert sind, wie funktioniert es beispielsweise in Bulgarien oder in anderen Ländern, so ist es möglicherweise auch von Interesse für andere Länder zu sehen, wie es bei uns funktioniert.
Wie können diese jungen Leute das Europa von morgen gestalten?
Naja, wir leben ja in dunklen Monaten. Das Nachbarland, die Ukraine, wird von einem furchtbaren Angriffskrieg heimgesucht. Und ich glaube, das ist für viele junge Leute, aber auch für mich und auch Ältere sicherlich ein wirklich schlimmes Fanal, wo wir uns alle vergegenwärtigen müssen, dass das eine Zeit ist, wo wir zusammenstehen müssen und wo Werte wie Toleranz, gegenseitiges Verständnis, sich zuhören eben umso wichtiger sind. Wir leben in einer Zeit, wenn Sie China angucken, wo immer propagiert wird, Demokratie wäre eigentlich eine überholte Regierungsform. Ich glaube, das ist falsch und wir müssen eigentlich miteinander beweisen, dass es auch tatsächlich falsch ist.
Was erwartet man dann konkret vor Ort von den jungen Leuten und was erwarten die Bundestagsabgeordneten letztendlich, bei denen die jungen Leute auch arbeiten werden?
Also das Ganze dauert 5 Monate und davon sind 3 Monate reserviert für ein Praktikum in einem Abgeordnetenbüro. Und die grundsätzliche Idee ist, dass dort ganz normal wie ein angestellter wissenschaftlicher Mitarbeiter die Stipendiaten auch arbeiten. Das heißt, sie begleiten den Abgeordneten nicht nur in Berlin, sondern auch im Wahlkreis, lernen Wahlkreisarbeit kennen. Sie bereiten aber auch die Ausschusssitzungen vor. Das ist sozusagen das Herzstück in einer Sitzungswoche, wo die meiste Arbeit für den Abgeordneten anfällt und kriegen so natürlich einen guten Eindruck davon, wie unser demokratisches System funktioniert.
Sie haben hier bei dem Auswahlverfahren mitgemacht. Haben Sie sich vielleicht auch mit ehemaligen Alumni getroffen und ihr Feedback sozusagen mitbekommen?
Ja, wir hatten sowohl in Belgrad als auch hier jetzt hier in Bukarest jeweils einen Alumni mit in der Auswahlkommission, weil die natürlich nochmal einen anderen Blick auch auf die Bewerber haben als wir. Denn die wissen ja, was dieses Programm beinhaltet und können dann auch nochmal durch ihre Fragen abklären und abprüfen, ob denn die Bewerberin der Bewerber auch aus ihrer Sicht richtig ist. Und da haben wir schon hingehört, was die gesagt haben, denn die kennen das ja sozusagen aus der Praktikaperspektive.
Sind Sie vielleicht auch mit rumänischen Kollegen aus dem rumänischen Parlament zusammengekommen zu kurzen Gesprächen in diesen Tagen?
Ja, leider war das jetzt, weil wir nur 2 Nächte hier sind, nicht in der Intensität möglich, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber ich hatte 3 ganz, ganz tolle Kollegen, die dankenswerterweise auf Einladung des Botschafters und seiner Frau gestern Abend dann zu einem Abendessen auch in die Residenz kamen. Und da konnten wir uns dann austauschen. Einer davon ist der Abgeordnete, der für die deutschen Minderheiten zuständig ist und dieselben vertritt. Und der andere ist der Vorsitzende der deutsch-rumänischen Freundschaftsgruppe. Und von daher sind das 2 besonders profunde Ansprechpartner für mich gewesen. Eine ehemalige Abgeordnete, die jetzt sozusagen Staatsratsberaterin ist, also die Premierministerin berät, war auch dabei. Also von daher habe ich mich schon auch mit Parlamentskollegen trotz des dicht gefühlten Programms mit den Bewerbungen austauschen können. Das war ein großer Gewinn.
Welches ist auch Ihr erster Eindruck von Bukarest, wenn Sie zum ersten Mal da sind?
Also, ich habe tatsächlich 1,5 Stunden vorhin Zeit gehabt und wir sind durch die Stadt gegangen und ich war total beeindruckt von der Lebendigkeit, den vielen jungen Menschen und der Schönheit der Stadt. Also das hatte ganz viele tolle Gebäude. Manches hat mich ein bisschen an Paris erinnert, so von der Architektur. Also es war ein echter Gewinn und ich muss zu meiner Schande gestehen, es war mein erster Besuch in Rumänien und auch in Bukarest. Und das ist eine Bildungslücke, die es jetzt endlich mit 50 Jahren zu schließen galt.
Dann wünsche ich hier noch einen schönen Aufenthalt und alles Gute für die Zukunft.
Herzlichen Dank und auch für Sie alles Gute.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Der MSWAT trägt im Jahr 2023 den Titel Kulturhauptstadt Europas. Für die Gemeinschaft der Banater Schwaben soll 2023 zu einem Heimatjahr gestaltet werden, so die Initiative des Vorsitzenden des Demokratischen Forums der Deutschen in Banat. Unter dieser Devise sollen mehrere Kultur- und Traditionsveranstaltungen für Landsleute von nah und fern veranstaltet werden. Auch stehen einige Programmpunkte für den Heimattag der Banater Schwaben Anfang Juni fest. Es berichtet Astrid Weiß von Radio Temeswar.
Der Vorstand des Demokratischen Forums der Deutschen in Banat kam Mitte November zu einer ordentlichen Sitzung zusammen. Dabei hielt der Vorsitzende Dr. Johann Fernbach Rückschau auf das Jahr 2022 und hob die Höhepunkte für das Banater Forum hervor.
Es war für uns ein erfolgreiches Jahr. Wir haben viele Gäste, meist aus Deutschland, und Persönlichkeiten von höherem rangigen Niveau, und die begeistert von uns weggegangen sind. Die waren beeindruckt von uns. Und die Frau Göring-Eckardt und Herr Bodo Ramelow, Bundesratspräsident, also das ist schon eine Persönlichkeit, und der hat mir auch einen Dankesbrief geschrieben. Ich muss auch sagen, es waren andere Persönlichkeiten auch hier aus Rumänien, wie zum Beispiel Jürgen Por, dann war Ovidiu Ganz, ist ja unser Banate, aber Ciolacu war auch hier. Wechsler war sogar 3-mal hier. Verstehen uns absolut fantastisch mit ihm und mit der jüdischen Gemeinschaft. Es waren sehr viele Veranstaltungen. Ich war bei 16 Veranstaltungen und ich war beeindruckt, was eigentlich mit unser wenige Banate Schwaben noch ist. Ich war beeindruckt in Lipa, in Dognatschka, in Charlottenburg war ich, und ich habe auch in der Kirche gespielt, Violine gespielt. Die waren alle so, das erste Mal nach 250 Jahren kommt jemand und spielt mit der Violine in Charlottenburg. Also für mich war das eine Freude. Natürlich war ich in anderen Plätzen auch, in Groß-St. Nikolaus, die Erntedankfest. Die Frau Huhn, Hut ab, wie sie sich dort eingegliedert hat und wie sie die Leute überzeugt hat, sie sollen zum Forum kommen und sie sollen sich beteiligen und die kleinen Kinder sollen tanzen und die größeren und jedenfalls Groß-St. Nikolaus, Hut ab, wie ich gesagt habe. Aber nicht nur dort. Ich war in Wolfsberg. Ich war Leider nicht in Reschica, aber ich bin überzeugt, dass der Herr Ziegler auch Schönes veranstaltet.
Über 160 Projekte wurden zur Finanzierung im nächsten Jahr von Forumsstrukturen und forumsnahen Einrichtungen im Banat eingereicht. Die Gesamtsumme beläuft sich auf über 6 Millionen Lei, was aber weit über die Möglichkeiten des Regionalforums geht. Nun wurden alle Antragsteller aufgefordert, selbst schon Kürzungen vorzunehmen. Einige Eckpunkte der Heimattage 2023 stehen allerdings schon fest, so Dr. Johann Fernbach.
Heimattage 2., 3., 4. Juni für 3 Tage. Aber was niemals geschehen ist, die Ulmer Schachtel kommt ins Banat. Jetzt nach 250 oder 300 Jahren kommt sie wieder. Die wird am Domplatz aufgestellt. Und alle, die was fragen, was ist eigentlich mit der Ulmer Schachtel, die werden erfahren, wie die Deutschen ins Banat gekommen sind. Dann natürlich im Kunstmuseum haben wir Banater Maler, also Jäger, Ferch, Emil Lenhardt, die werden alle, es wird eine sehr schöne Ausstellung sein. Natürlich Frau Podlipny, die Bücher geschrieben hat über allen die drei, wird auch dort sein. Nachmittag haben wir feiern oder gedenken wir 100 Jahre Adam Müller-Guttenbrunner. Er ist vor 100 Jahren gestorben. Er war sehr bekannt in ganz Europa. Wir wissen, er war Kunstkritiker, er war Schriftsteller, er war der erste Direktor der Volksoper in Wien. Das sagt schon etwas über seine Persönlichkeit. Und wir werden einen Vortrag haben von Herrn Peter Dietmar Leber, Guttenbrunn und seine Zeit. Und nachdem Theateraufführung Auszüge aus Meister Jakob und seine Kinder von nach Hans Kerrer. Und was sehr interessant ist, unsere Leute, die noch Schwäbisch sprechen, aus dem Forum werden die Schauspieler sein. Dann haben wir im Dorfmuseum diesmal Blaskapellen aus Rumänien natürlich und aus Deutschland, die uns unterhalten werden, wo man tanzen kann, essen kann und gute Laune hat. Am nächsten Tag um 11 Uhr haben wir die Festveranstaltung in der Oper. Sehr viele Persönlichkeiten aus Deutschland, aus Rumänien kommen und wir wollen ihnen zeigen, wie es eigentlich mit der Heimattage in Temeswar oder im Banat steht. Natürlich werden wir auch eine Festrede haben und unser emeritierter Bischof Martin Roths bekommt die Ehrennadel seitens des Banater Forums und natürlich eine junge Person bekommt die Stefan Jäger Medaille von der Stefan Jäger Stiftung. Nachmittags Franz Metz und Franz Tröster haben ein Konzert wahrscheinlich in Dom, hoffentlich wird unser Dom fertig bis dann. Nachmittags und am Abend wieder im Dorfmuseum gute Laune. Und unsere Volkstanzgruppen werden sich auch beteiligen im Dorfmuseum. Und der letzte Tag, also am 4. haben wir die Festmesse im Dom und nach dem Aufmarsch durch die Stadt zur Kathedrale, Kranzniederlegung und Tanz. Und abends natürlich wieder im Dorfmuseum gute Laune.
Die Heimattage der Banater Schwaben sollen jedoch nur eine der Veranstaltungen im sogenannten Heimatjahr der Deutschen im Banat 2023 sein.
Wir veranstalten so viel wie möglich in den 3 Tagen, aber die Leute, die nicht dann kommen können ins Banat, die sollen auch feiern in Lenauheim, in Gottlob, in Billet, wo sie wollen. Und wir unterstützen das und dass sie sich auch freuen, dass sie einmal nach Hause kommen. Also Heimat heißt ja nach Hause. So, ich glaube, es wird sehr interessant sein. Und es sind noch sehr viele Konzerte in der Kirchen, Konzerte mit Kammermusik und warum nicht dann auch Gottesdienste. Also, ich habe mir überlegt, dass das Jahr Heimatjahr heißt und dass alle Leute, die ihre Heimat fühlen im Banat, dass sie alle zu uns kommen, nicht zum Forum unbedingt, aber in ihren alten Heimat kommen. Und darum haben wir Heimatjahr benannt.
So Dr. Johann Fernbach. Den Auftakt der Veranstaltungsreihe soll die Russland-Deportierten-Gedenkfeier Ende Januar darstellen. Zu den Höhepunkten sollen nebst Heimattagen die traditionellen Kirchweihfeste im Banat und die 150-Jahr-Feier der Deutschen Nikolaus-Lindau-Schule nebst Jubiläen in Neuerath, Steierdorf oder Schiemand darstellen. Für die Banater Schwaben wird also das Jahr 2023 ein Jahr der Heimat mitten in Europa sein.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Die deutsche Selbstverwaltung von Lanchuk in der Branau in Ungarn hat die Trägerschaft des örtlichen Kindergartens übernommen. Erst vor kurzem übernahmen sie auch die Grundschule und wollen nun das Nationalitätenleben den Kindern von klein auf beibringen. Eva Kratofil-Zeitvogel ist die Vorsitzende der deutschen Selbstverwaltung Lanchuk.
Wir waren ja vor kurzem hier in Lanchuk. Sie haben darüber erzählt, dass Sie die Schule in die Trägerschaft der deutschen Selbstverwaltung übernommen haben. Jetzt ist der Kindergarten dran. Was ist der Grund?
Ja, eigentlich wollten wir schon früher, dass es in einer Hand ist, die ganze deutsche Nationalität. Und man soll ja immer mit den Kindern und mit den ganz kleinen Kindern beginnen. Zuerst war die Möglichkeit, die Schule zu übernehmen. Und das war für uns sehr wichtig. Und jetzt haben wir so gedacht, dass auch der Kindergarten zu uns gehören soll, damit wir dann besser zusammenarbeiten können.
War jetzt die Aufgabe schon leichter?
Ja, schon viel leichter, weil wir vor der örtlichen Selbstverwaltung die Trägerschaft des Kindergartens übernommen haben. Und das war viel leichter, weil der Bürgermeister ja alles zugestimmt hat und alles geholfen hat.
War es jetzt leichter, weil die Schule jetzt schon einmal dran war? Hat man schon den ganzen Prozess ein bisschen schon gekannt?
Ja, schon, aber der Prozess war nicht das gleiche, weil wir hier im Kindergarten haben wir auch eine Kinderkrippe. Zwar mit 8 Kindern, aber trotzdem, da mussten wir ja andere Sachen auch erledigen.
Wie lange hat dieser Prozess jetzt gedauert oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ungefähr 3 Monate lang.
War das schon vorbestimmt? Also hat man sich das schon früher vorgenommen, das werden wir auch machen, das kam nur jetzt einfach an die Reihe oder wie war das jetzt in der Geschichte von Lanchuk?
Ja, also in der Geschichte der deutschen Selbstverwaltung war es schon ein Plan, dass wir auch den Kindergarten übernehmen werden. Ja, Kindergarten wusste wahrscheinlich schon, passte schon auf, wie es mit der Schule dann klappt. Und ich meine, sie wussten auch schon, wir mussten ja die Eltern auch fragen, die Arbeiter, die hier im Kindergarten sind. Also die wussten schon vorher auch darüber.
Als Lehrerin haben Sie ja Erfahrung mit der Schule. Wie war es denn mit dem Kindergarten? Wer hat da Erfahrung gehabt in der deutschen Selbstverwaltung?
Eigentlich die anderen in der Selbstverwaltung, die anderen Personen sind keine Pädagogen. Also wer eigentlich ein bisschen Erfahrung hat, ich.
Wie hat das jetzt begonnen, der Herbst? Das war ja kein leichter Herbst. Also wie läuft die Arbeit bis jetzt?
Finanziell ist es ein bisschen schwieriger jetzt, weil die Energiepreise ja sehr gestiegen sind. Und das muss man ja, dieses Problem muss man ja lösen. Selbstverständlich auch noch, dass die Kindergärtnerinnen und die Betreuer auch ihren Gehalt bekommen sollen. Das ist noch auch nicht erledigt, weil noch gut, dass die örtliche Selbstverwaltung das Geld uns gegeben hat und dass sie eigentlich ihren Lohn bekommen haben.
War das auch die Überlegung damals wegen dieser Übernahme, dass dann diese finanzielle Unabhängigkeit dem Kindergarten gut tun wird? War das damals auch ein Gedanke?
Eigentlich bei der Schule war es ein wesentlicher Gedanke, aber beim Kindergarten nicht, weil bei örtlicher Selbstverwaltung war der Kindergarten eigentlich im guten Platz. Nur wir wollten, dass auch der Kindergarten zu uns gehören soll, wegen Nationalitätenfrage, dass die Kinder, die ganz kleinen Kinder, auch viel von Nationalität wissen sollen.
Was soll sich jetzt ändern?
Eigentlich im Kindergarten ist jetzt das Projekt eine Sprache, eine Person. Leider Gottes konnten wir nicht das, was im Plan stand, dass in jeder Gruppe 2 Kindergärtnerinnen sein sollen, die eine deutsche Sprache gut beherrschen. Ja, die Kindergärtnerinnen, die deutsche Kindergärtnerinnen sind ja sehr befragt, aber in jeder Gruppe konnten wir jetzt eine mindestens. Und von den Betreuern sind auch welche, die Sprache auch verstehen.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Der schon Tradition gewordene Weihnachtsmarkt in Hermannstadt wurde zum Martinstag am 11. November eröffnet. Auf dem großen Ring in der Stadt am Zibin sind viele Ausstellerstände aus zahlreichen Kreisen Rumäniens und allerlei Angebote für Groß und Klein, aber auch Überraschungen. Ausführlich darüber berichtet der Hauptveranstalter des Hermannstädter Weihnachtsmarktes, Andrei Dragan Radules, im folgenden Beitrag unserer Kollegin Imola Munteanu von Radio Neumarkt.
Der 15. Hermannstädter Weihnachtsmarkt wurde am Freitag, dem 11. November, in der Stadt am Zibin eröffnet. Tausende von Einheimischen und Touristen kamen, um die Beleuchtung des Baumes und die Feiertagslichter mitzuerleben. Heuer sind es 120 Ausstellerstände aus über 20 Landeskreisen. So auch Andrei Dragan Radulets, Hauptveranstalter.
Wir haben eigentlich die 15. Auflage dieses Jahr. Also das wäre die 16. gewesen, wenn wir in 2020 das nicht annullieren mussten. Aber wir freuen uns, dass wir wieder das Projekt weiterführen konnten. Diese letzten zwei Jahre haben so einen Stopp in der ganzen Entwicklung gemacht und jetzt dieses Jahr konnten wir weiterhin arbeiten. Das heißt auch, dass wir die größte Auflage haben. Das sind dieses Jahr 120 Aussteller. In 2019 hatten wir 110. Wir versuchen nicht unbedingt viele oder mehrere oder das größte Weihnachtsmarkt zu sein, aber sobald wir gesehen haben im Mai, als wir die Einschreibungen gemacht haben für die Aussteller, dass wir so viele gute bekommen haben, dann konnten wir auch eine Auswahl machen, wo manche wirklich nicht zur Seite gelassen werden konnten und dann konnte es auch wachsen. Das ist immer, wachsen wir erst, wenn wir denken, dass wir eine gute Auswahl machen können.
Sie haben Ausstellerstände aus mehr als 20 Landeskreisen?
Genau, das ist so. Ja, wir versuchen auch einen Mittelpunkt zu finden, wo auch für die Hermannstädter immer was anderes kommt. Aber auch für die, die nach Hermannstadt kommen, auch
für die
lokalere Aussteller, genau, für die Touristen auch lokalere Aussteller zu finden. Das ist inzwischen so besucht, dass es kein lokaler Weihnachtsmarkt mehr ist. Also wir erlauben, würden uns auch nicht erlauben, nur punktuell lokale Aussteller zu haben, weil das ist ziemlich repräsentativ für ganz Rumänien aus einem touristischen Sichtpunkt. Also wer nach Hermannstadt oder Rumänien kommt, ja, erwartet inzwischen auch irgendwie, dass es auch repräsentativ ist fürs ganze Land.
Der Weihnachtsmarkt auf dem Großen Ring in Hermannstadt hat auch ein mannigfaltiges Programm für Groß und Klein vorbereitet. Und manches ist sogar anders und neu als in den vergangenen Jahren.
Also im Prinzip ist der Hermannstädter Weihnachtsmarkt ziemlich unterschiedlich zu den meisten anderen Weihnachtsmärkten, die inzwischen in Rumänien noch stattfinden. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf individuelle Erfahrungen. Wir haben zum Beispiel keine riesengroßen Konzerte, sondern wir haben kleine Events, kleine und intimere Events, wo zum Beispiel eine Gruppe Musikanten durch den großen Ring spazieren, ab und zu sich anhalten an einem Eck und ein bisschen Musik spielen und die Leute, die gerade umherum sind, das zuhören können. So haben wir dann auch kleine Theaterstücke, wo nur ein, zwei Schauspieler irgendeine Weihnachtsgeschichte wieder zum Leben bringen, aber auch intimer punktuelle Sachen. Wir haben eine kleine Bühne, aber meistens ist sie für Kinderchöre, die von den Schulen und Kindergärten kommen wollen. Aber wir möchten verschiedene Ecke haben, wo jeder irgendetwas finden kann, was er Lust hat. Wenn jemand zum Beispiel keine Lust hat auf viel Musik, dann hat er eine ruhige Ecke, wo er nur einen Glühwein oder einen Punsch trinken kann. Wenn jemand ein bisschen Lust hat auf Weihnachtsmusik, dann sucht er sich diese Ecke. Wenn Kinder dabei sind, dann können sie zum Karussell gehen. Das ist so. Das sind so viele Besucher und so viele Arten von Besuchern, dass es kein Maß für alle gibt. Und jeder denken wir, sollte da was finden, was ihm gerade passt und worauf er Lust hat. Das Grundkonzept, sagen wir hier. Und wir haben einen Eislaufplatz, einen recht großen Eislaufplatz, also 600 Quadratmeter. Das ist so eine normale Größe, nicht klein. Und man kann schnell viel dann nur lernen. Dann gibt es noch ein Panoramarad. Das ist ein Riesenrad, das 2019 zum ersten Mal in Hermannstadt gekommen ist, direkt aus der Fabrik. Es ist ganz modern und sehr schön. Manche Sichtpunkte kann man nur zum Weihnachtsmarkt sehen, von dieser Höhe und von diesem Punkt. Und sonst im Jahr gibt es das nicht. Dann haben wir noch ein Kinderkarussell, einen Kinderzüglein, Dann gibt es aber noch einen Touristenzug, der durch das Zentrum fährt. Und da können Familien und Erwachsene, das ist nicht für Kinder, einfach eine Runde drehen. Wir haben eine Kinderwerkstatt, die gefällt uns sehr, weil da kommen Gruppen von den Hermannstädter Kindergärten und Schulen. Jeden Tag von 8 Uhr bis 16 Uhr ist das schon voll ausgebucht. Und wir haben inzwischen über 5.500 Kinder, die uns besuchen werden. Das ist alles schon reserviert, also das wissen wir im Voraus und das hat wirklich ein sehr großes Interesse. Und dieses Jahr kommt noch dazu eine Werkstatt. Also dort können die Kinder zum Beispiel Kerzen ziehen, können Lebkuchen bemalen, Kekse backen. Wir werden tatsächlich einen Backofen dort haben und die Kekse nehmen die Kinder dann mit nach Hause. Und dann neu dieses Jahr gibt es eine, sagen wir, Kinderdruckerei. Es gibt ein paar Druckpressen von den 1900ern, weil es gibt ein neues Museum in Hermannstadt, ein Druckmuseum. Und die Kinder werden Weihnachtskärtchen so machen und bedrucken, wie es vor 100 Jahren gab. Und das ist sehr speziell interessant.
Wann kann man den Weihnachtsmarkt besuchen?
Der Weihnachtsmarkt ist täglich von 11 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Die Kinderwerkstatt ist während der Woche, also von Montag bis Freitag, nur auf Reservierungsbasis zu besuchen. Und die ersten Reservierungen fangen um 8 Uhr an und dann bis 16 Uhr. Da gibt es ein Online-System auf unserer Webseite virguldekrachun.com. Aber am Wochenende, Samstag und Sonntags, während der Weihnachtsmarkt eröffnet ist, braucht man keine Reservierung. Also da können die Eltern ihre Kinder da herbringen. Immer um Punkt, also jede neue Serie fängt um eine fixe Uhrzeit an und dauert etwa 40 Minuten. Und während die Kinder dort etwas machen und lernen können, die Eltern ruhiger oder alleine durch den Weihnachtsmarkt spazieren. Und der Eislaufplatz ist auch sozusagen die ganze Zeit geöffnet, solange der Markt eröffnet ist. Plötzlich ist fast alles immer geöffnet, wenn der Weihnachtsmarkt geöffnet ist. Nur die kleinen Konzerte und diese Theaterspiele, die haben nicht einen wirklich fixen Programm, aber die finden immer nur am Wochenende, Samstag und sonntags, etwa nach 17 Uhr statt. Wir finden immer neue kleine Ideen und führen die ein. Und das ist nicht so im Voraus lange programmiert, sondern jede Woche mit unserem Team schauen wir, was wir da Neues und Interessantes zusammenkriegen. Weil es immer so kleine Events gibt, können wir auch sehr flexibel und kreativ sein.
Andrei Dragan-Rădulețu, Hauptveranstalter des 15. Hermannstädter Weihnachtsmarkts 2022. Hinzuzufügen ist es noch, dass der Weihnachtsmarkt am Großen Ring in der Stadt am Zibin bis zum 2. Januar nächsten Jahres 2023 für alle Interessenten offen bleibt.
Sie hörten das Funkmagazin, liebe Hörer. Am Mikrofon verabschiedet sich Christina Arnold aus dem Studio 5 Kirchen. In der letzten Dezemberwoche meldet sich das Funkmagazin wieder. Danke für die Aufmerksamkeit. Alles Gute.